Ungefähr einmal pro Woche nahm ich mir in einem ruhigen Moment Zeit, um zum Telefon zu gehen und die Nummer unserer Wohnung an der Euclid Avenue zu wählen. Wenn mein Vater Frühschicht hatte, erwischte ich ihn am Spätnachmittag, während er, so stellte ich es mir vor, in seinem Sessel im Wohnzimmer saß, die Füße hochgelegt hatte, Fernsehen schaute und darauf wartete, dass meine Mom von der Arbeit kam. Abends ging normalerweise sie ans Telefon. Ich erzählte beiden so detailliert von meinem College-Alltag wie ein Siedler, der pflichtbewusst aus dem Grenzland Bericht erstattete. So plauderte ich über jede Beobachtung, die ich gemacht hatte. Von der Abneigung gegen die Französischdozentin bis zu den Marotten der kleinen Kinder in meiner Nachmittagsbetreuung oder von der Tatsache, dass Suzanne und ich uns beide in einen afroamerikanischen Ingenieurstudenten mit betörend grünen Augen verliebt hatten, den wir zwar hingebungsvoll auf Schritt und Tritt beobachteten, der aber kaum von unserer Existenz Notiz zu nehmen schien. Mein Dad kicherte über diese Anekdoten. »Tatsächlich«, pflegte er zu sagen. Oder »Wie kann das denn sein?« und »Vielleicht verdient dieser Ingenieursknabe keine von euch beiden.« Wenn ich mit Erzählen fertig war, berichtete er mir die Neuigkeiten von zu Hause. Dandy und Grandma waren zurück nach South Carolina in Dandys Heimatstadt Georgetown gezogen, wo Grandma sich wohl ein bisschen einsam fühlte. Er schilderte mir, wie viel meine Mutter arbeitete, weil sie nun auch Robbie mitversorgte, die inzwischen über 70 und verwitwet war und einige gesundheitliche Probleme hatte. Seine eigenen Schwierigkeiten erwähnte er nie, aber ich wusste, dass es sie gab. Irgendwann hatte Craig an einem Samstag ein Heimspiel, zu dem meine Eltern den ganzen Weg nach Princeton kamen, um ihm zuzusehen. Da bekam ich die Veränderung ihrer Realität, von der am Telefon nie gesprochen wurde, erstmals vor Augen geführt. Nachdem er auf dem riesigen Parkplatz vor dem Jadwin Gym angehalten hatte, setzte sich mein Vater widerstrebend in einen Rollstuhl und ließ sich von meiner Mutter ins Gebäude schieben. Ich wollte fast nicht sehen, was mit meinem Vater los war, weil ich es kaum ertrug. In der Bibliothek von Princeton hatte ich ein wenig über Multiple Sklerose recherchiert und einige Artikel aus medizinischen Zeitschriften kopiert, die ich dann meinen Eltern schickte. Ich versuchte, sie zu überreden, einen Spezialisten aufzusuchen oder Dad bei einer Physiotherapie anzumelden, aber davon wollten sie, vor allem mein Dad, nichts wissen. In den vielen Stunden, die wir während meiner College-Zeit miteinander telefonierten, war seine Gesundheit das einzige Thema, auf das er nie zu sprechen kam. Wenn ich ihn fragte, wie es ihm ginge, antwortete er stets, »Es geht mir gut.« Und das war's dann. Ich ließ mich von seiner Stimme trösten. Der war keine Spur von Schmerz oder Selbstmitleid anzuhören, nur gute Laune, Sanftheit und eine winzige Spur Jazz. Davon lebte ich, als wäre sie Sauerstoff. Das gab mir Kraft und genügte immer. Bevor wir auflegten, fragte er mich jedes Mal, ob ich irgendetwas brauche, Geld beispielsweise. Aber darauf antwortete ich niemals mit Ja.